Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein Gast, wo ich vorher schon immer weiß, das macht Spaß, das ist locker. Da kann man einfach fröhlich sich austauschen. Wir kennen uns schon lang, er war schon oft bei mir zu Gast und wird auch noch, wenn er will, öfters zu Gast sein. Es ist Rudi Bauer, er ist Managing Director von We Are Developers. Herzlich willkommen, Rudi.
Hallo Gero, danke, dass ich wieder mal da sein darf.
Ja, ich freue mich total. Du, bevor wir in die eigentlichen Themen reingehen, interessiert mich mal, du bist ja inzwischen sehr viel auch in anderen Ländern unterwegs. Also ich sag's mal so, aus deiner Perspektive aus Österreich kommt, war das sowieso schon immer der Fall. Aber mit VR Developers habt ihr ja zunächst euch den deutschen Markt angeschaut, dann seid ihr aber inzwischen auch mit einem eigenen Office in den Niederlanden unterwegs. Ich weiß, du hast viel Zeit in UK verbracht im letzten Jahr. Und mich würde mal interessieren, aus deiner Wahrnehmung, wie ist eigentlich die Stimmungslage in diesen anderen Märkten? Was sind da die großen Themen? Weil man könnte ja den deutschen Markt gerade echt mit German Angst überschreiben. Lähmung, Angst. Wie war das noch bei Otto Walkes? Ich habe 3 Probleme, keine Ahnung, keine Zukunft und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, so ungefähr. Glaube ich, war jetzt falsch zitiert, aber alle wissen, was ich meine. Dieses Gefühl hat man ja hier manchmal in Deutschland. Und wie nimmst du das? Wie nimmst du das in den anderen Regionen wahr?
Also ich glaube, ich nehme es in Österreich und Deutschland einmal, um damit zu beginnen, genauso wahr, wie du es wahrnimmst. Also ich glaube, das ist so die große, ich nenne es immer fast schon ein bisschen Paralyse. Es ist so eine Schockstarre, die ich spüre, wo man sagt, wir machen jetzt mal gar nichts und schauen einmal, was passiert. In den Niederlanden habe ich so das Gefühl, oder wird das Gefühl, wenn man so mit den Leuten spricht, wenn man so sich am Markt herumtreibt, wenn man auf Konferenzen ist, da geht's mehr in die Richtung, die auch aus Amerika spürbar ist. Das ist so, AI bietet Möglichkeiten, wir sehen da echt Chancen, viel Startup-Bewegung, viel Bewegung auch im Sinne von progressiv nach vorne. Das ist das, was wir da erleben in den UK, wo wir jetzt auch ein bisschen runtergebremst haben aufgrund der Situation, die natürlich im restlichen Europa vorherrscht. Das ist auch für uns natürlich, wir sind immer noch Startup oder in der Phase eines Startups, also für uns auch nicht ganz ungefährlich, da jetzt, glaube ich, mit Vollgas weiterzugehen und die Augen zuzumachen. Also wir haben das jetzt ein bisschen moderater hingestellt. Aber was ich dort spüre, und das ist für uns als Plattform, glaube ich, sehr, sehr positiv, ist, dass wir Developers ist ja dafür da, um mit passiven Kandidaten in Kontakt zu treten, in Kontakt zu bleiben und sich da sichtbar zu machen. Und das ist für den UK-Markt aufgrund dieser Isolation durch den Brexit natürlich ganz ein wichtiges Element geworden, weil die natürlich versuchen, bevor sie Mitarbeiter aus dem Ausland nach UK holen können, was immer bürokratisch schwieriger ist, als im Prinzip es vorher war, haben die natürlich ein sehr, sehr starkes Verlangen, sich mit passiven Kandidaten auszutauschen und an die ranzukommen. Also das, was wir tun, kommt dort gerade sehr, sehr gut an. Also wir finden dort sehr viel Zuspruch. Ich finde auch, obwohl die Marktsituation für die, glaube ich, schon sehr schwierig auch geworden ist, dass da mehr Optimismus da ist. Also das, was ich in Deutschland gerade vermisse, nämlich so dieses Vorwärtsdenken, dieses Bewegen wir etwas, ist total gebremst von Angst und von Perspektivenlosigkeit und auch von einer Wieskartoffel-Schockstarre würde ich es fast am besten bezeichnen.
Ich kann mir vorstellen, interessiert mich deine Meinung dazu, dass Deutschland einerseits mentalitätsmäßig noch nie für totale Jubelarien und totalen Optimismus und Vorwärtsgewandtheit bekannt war. Also das ist sicherlich vielleicht Mentalität. Das andere Thema, glaube ich, was inzwischen alle anfangen zu spüren, was wenig verwunderlich ist eigentlich, ist, dass es um die deutsche Autoindustrie halt echt mies bestellt ist. Und da hängen halt massiv viele Arbeitsplätze dran. Mich wundert es total, dass erst jetzt in diesem Ausmaß die Autokonzerne selbst wach werden oder wach zu werden scheinen. Und auch die Politik, ganz ehrlich, dieses ganze Thema, alles rutscht Richtung oder wird rutschen Richtung E-Mobilität, verbunden mit notwendigen Investitionen genau in diese Themen. Das hätte man doch eigentlich vorher sehen können. Vielleicht mache ich es mir zu leicht, aber ich denke, das ist, was gerade in der Automobilindustrie passiert, das ist in der Musikindustrie vor ungefähr 15 Jahren passiert, mit Napster und so weiter. Also, was ich meine, ist komplette Veränderung des Geschäftsmodells durch Technologie.
Ja, ich glaube, das ist in der Telekomindustrie vor 20 Jahren passiert oder 15 Jahren passiert, wie man damals halt im Prinzip, wie das iPhone auf den Markt gekommen ist, als erstes Telefon, das halt der Intuition des Menschen wirklich gefolgt hat. Und ich glaube, das ist genau dasselbe Thema. Ich sehe da sehr viele, ich persönlich sehe sehr viele Parallelen. Ich war in der Branche zu der Zeit und ich habe es hautnah miterlebt. Und für mich ist es halt so ein bisschen das Thema zu sagen, bin ich technikverliebt, ja, oder bin ich kundennutzenorientiert? Und ich glaube, genau da liegt ein sehr starker Teil des Problems. Also ich glaube, es fehlt halt einfach so dieses Bewusstsein, für wen mache ich es. Ja, und ich meine, ich bin selber Techniker, aber ich muss wirklich sagen, ich bin mit modernen Autos, die aus deutscher Automobilindustrie kommen, hoffnungslos überfordert, weil es für mich von der Usability einfach, es ist technisch super umgesetzt. Also ich sage immer, Doppelschaltgetriebe und Spaltmaß funktionieren hervorragend. Ja. Aber mir fehlt halt so ein bisschen dieses, ich glaube, dass Menschen eine unfassbare Sehnsucht entwickelt haben in den letzten 10 Jahren vielleicht nach Simplicity, Einfachheit. Wir wollen uns einfach nicht stundenlang hinsetzen und uns mit der Benutzeroberfläche eines Fahrzeugs beschäftigen. Ich möchte auch nicht stundenlang die Bedienungsanleitung meiner Mikrowelle lesen. Ja.
Absolut, also diese ganze user-centric Approach, ne? Der scheint da nicht so
auszukommen. Ja, und weißt du, es wäre in Wahrheit auch sehr einfach, weil wir haben jetzt Smartphone, gibt es seit wahrscheinlich 15 Jahren, grob geschätzt jetzt einmal. Dieses Ding ist an uns angewachsen. Wir können es alle bedienen. Ja, jeder von uns weiß, wie man dieses Ding bedient. Ja. Und selbst mein 82-jähriger Schwiegervater weiß es und meine 82-jährige Schwiegermutter weiß es auch. Ja. Vielleicht nicht in allen Details, aber die Basisfunktionalität können sie bedienen. Und ich habe einfach wenig Verständnis dafür, warum man für jedes neue Produkt ein neues User-Interface baut. Ja. Also ich verstehe es halt einfach nicht. Ja.
Ist auch schwierig zu verstehen. Aber okay, wir sind nicht hier angetreten heute, um die Probleme der deutschen Automobilindustrie zu lösen. Das wäre auch sehr vermessen. Sondern wollen ja auch mal ein bisschen über VR Developers sprechen, über das, was du so im Markt gerade wahrnimmst. Ist ja immer interessant, nach wie vor, das haben wir fast in jeder unserer gemeinsamen Podcast-Folgen gesagt. Ich sage auch heute wieder, das, was bei euch so stattfindet, ist wie ein Brennglas darauf halten, was in anderen Zielgruppen halt mehr oder weniger zeitnah auch passieren wird. Und da interessiert mich dann, wie immer, eigentlich dein Blick so ein bisschen drauf. Was sind so die Themen aus der Developer-Perspektive schauend, mit denen du dich gerade auseinandersetzt? Was wollen die? Was will diese Zielgruppe? User-Centric Approach.
Genau, also ich sage, der Überbegriff, den ich jetzt gern hinstellen möchte, ist einmal Fairness. Ja? Und Fairness hat jetzt ganz viele Facetten und Fairness hat im Prinzip ganz viele Färbungen und Fairness hat im Prinzip auch ganz viele Subtitel und Subüberschriften. Und eine, die ich halt sehe oder die uns auch sehr gerade treibt, ist Salary Transparency, also Gehaltstransparenz. Ich glaube, dass Menschen einfach nicht mehr akzeptieren, dass man sie abspeist mit irgendwelchen komischen Floskeln oder mit Nullinformationen zu dem Thema. Ich glaube, dass der Druck mittlerweile auch so hoch, dass Kandidaten und Kandidatinnen draußen es einfach nicht mehr akzeptieren wollen. Und ich verstehe es auch, weil wenn ich kaufe mir ein Haus, ich kaufe mir ein Auto und das Letzte, was ich kriege, ist die Preisinformation dafür, dann habe ich irgendwie das Interesse schneller verloren, als ich es gehabt habe. Und ich glaube, das ist etwas, wo Unternehmen jetzt endlich einmal wirklich anfangen müssen, da mit offenen Karten zu spielen. Also das merken wir, das ist ein richtig großes Thema. Und es hat nichts damit zu tun, und das ist, glaube ich, die Missinterpretation von vielen Unternehmen da draußen, dass das Gehalt das wichtigste Argument ist. Ich glaube, da geht es nicht ums Gehalt, da geht es um diese Fairness und diese Offenheit und diese Ehrlichkeit, mit dem Thema umzugehen. Das ist ein Thema, das ich sehe. Das zweite Thema, das ich glaube, ein Thema wird, das sich gerade aufmacht und aufstellt und an dem wir auch nicht vorbeikommen werden, ist für mich Inklusion. Also Inklusion im Sinne von als Weiterführung von Diversity. Also Diversity ist jetzt einmal so durchgedrungen, da sind wir dran. Das steht bei allen Werten mittlerweile. Wenn man sich Wertetabellen und Werteskalen von Unternehmen anschaut, kommt das vor. Ich glaube, jetzt ist so für mich dieser wichtige Schritt, den ich sehe, ist, es nicht nur als Checkbox auf seiner Agenda zu haben, wo man sagt, Hackerl drunter, haben uns damit beschäftigt, sondern es auch wirklich umzusetzen. Und ich glaube, da ist echt viel zu tun. Das ist auch ein Thema, wo ich mich gerade jeden Tag neu reinarbeite und reinfuchse, weil es hochkomplex ist und weil es, glaube ich, alle Bereiche des Lebens auch betrifft, wo man vielleicht auch gar nicht dran denkt. Und ich glaube, da haben Unternehmen echt auch was vor sich, also das wirklich umzusetzen in einer Art und Weise. Aber umgekehrt, glaube ich, unfassbarer Mitbewerbsvorteil. Also wenn man das Thema wirklich gut hinbekommt, wenn man das wirklich in sein Wertesystem gut integrieren kann und es wirklich ernst nimmt, glaube ich, hat man einen echten USB da draußen, egal was man sonst tut.
Lass uns das mal ein bisschen vertiefen und vielleicht auch für die ZuhörerInnen, die jetzt gar nicht so nah an der Developer-Szene dran sind, auch wenn das vielleicht gar nicht so viele sind, so wie heute Recruiting halt läuft, einmal durchleuchten. Ich stelle mir ja immer vor, wenn du halt Knappheit in den Zielgruppen hast, wie es bei Developern seit Anno Tuck schon gegeben ist, also da ist schon lange ein Arbeitskraftmangel gegeben, das weiß auch jeder und jeder, dann ist ja klar, dass du allein aus ökonomischen Gründen heraus divers denken musst und eigentlich agieren musst. Das heißt, du kannst dir eigentlich all das, was man sich in anderen Marktbereichen noch leisten kann, Ungleichheiten, Unfairness, keine Rücksichtnahme auf kleinere Gruppierungen, kannst du dir gar nicht mehr leisten. So, jetzt gibt's ja immer so Beispiele. Mir fällt ein, dass SAP vor vielen Jahren mal gesagt hat, so, wir stellen für bestimmte Jobs autistische Menschen ein. Mhm. Und wenn man, das hört sich ja erstmal so easy an, so, ja klar, Logo, super Idee, das ist gut für alle Seiten und du kommst jetzt und sagst, ja, Idee ist toll, aber Inclusive Leadership ist dann doch nicht ganz so einfach. Vielleicht kann man das einmal nochmal tiefer durchdringen, was du da gerade feststellst, wenn du damit
auseinandergehst. Also, wenn du das Beispiel mit autistischen Mitarbeitern genommen hast, ich glaube gerade auch im Developer-Umfeld gibt es da unfassbare Qualitäten, die man daraus wahrscheinlich als Unternehmen auch ziehen kann. Ich glaube halt, was man verstehen lernen muss, und das ist halt für mich, deswegen ist Leadership, Inclusive Leadership fast wichtiger wie Inklusion. Ja. Weil ich glaube, du musst als Leader einfach verstehen, was das bedeutet. Und das heißt lernen. Ja. Das heißt wirklich lernen. Das heißt eigentlich sich wieder in die Schulbank setzen, im wahrsten Sinn des Wortes, ja, und sich mit dem Thema wirklich auf Bodenflughöhe beschäftigen, einfach verstehen, wo liegt da mein Bias, was habe ich verstanden, was habe ich nicht verstanden. Unfassbar viel Selbstreflexion, unfassbar viel, nicht ich weiß, wie es geht, sondern ich lasse mir erklären, wie es geht. Also die Bereitschaft, sich einmal wieder wirklich in die Schulbank zu setzen und zu sagen, da gibt es jemanden und es gibt für alle diese Zielgruppen, gibt es mehr oder weniger Spezialisten und Teams, die sich mit dem Thema schon seit langer Zeit beschäftigen, aber einfach mit denen in Verbindung treten und mir einfach diese Dinge auch wirklich erklären lassen. Ja. Und ich glaube, ich habe das in der Vorbereitung, haben wir kurz drüber geredet, ich habe das erlebt bei unserem World Congress heute im Sommer, wo ich ein Panel dann moderiert habe, weil jemand krank geworden ist und ausgefallen ist, zu einem Thema, wo es gegangen ist, wie kann Architektur, Büroarchitektur, Innenraumgestaltung mehr oder weniger diese Dinge noch unterstützen. Und da ist mir halt in einem Beispiel, das ich mir im Vorfeld angeschaut habe, aufgefallen, da war eine Skizze von einem Workshop-Raum oder von einem All-Hands-Meeting-Raum in einem wunderschön gestalteten Büro, wo man dann eigene Bereiche für Mitarbeiter mit Hochsensibilität und mit Autismus mehr oder weniger noch reingeplant hat, einfach nur um zu untermalen, die haben ganz andere Bedürfnisse. Ja. Und es war gar nicht so, dass man gesagt hat, muss man jetzt noch einmal 20.000 Euro in die Hand nehmen. Nein, das war halt ein Bereich, wo wir mit Pflanzen eine räumliche Trennung noch geschafft haben, wo sich die ein bisschen dahinter mehr oder weniger abschotten können, um sich wohler zu fühlen. Und das sind oft ganz viele Kleinigkeiten, oft auch größere Dinge, aber egal, das hat wirklich ganz viel auch mit, ich beschäftige mich damit. Ja. Und ich setze mich damit wirklich intensiv auseinander und ich habe die Bereitschaft, meinen eigenen Bias auf die Seite zu legen, meinen eigenen Bias zuerst einmal zu verstehen. Ja. Ich glaube, wir wollen einen Bias, den wir von unserer Sozialisierung mit haben, den du irgendwann einmal ablegen musst oder zumindest im Prinzip die Bereitschaft haben musst, es anzuerkennen, dass es ein Bias ist. Damit fängt es an. Es geht darum, unterdrückte Zielgruppen in deiner Organisation eigentlich zu verstärken, also dieses Amplifying, ja, dass die eine Stimme kriegen, auch im Leadership, im Management, ja, und nicht immer unter den Teppich kehrt werden und sagen, na, die drei sind jetzt einmal egal, ja. Ich glaube, solche Sachen sind dann einfach wichtig, um da wirklich Fuß zu fassen. Und ich glaube, dass Developer und Developerinnen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die haben halt einen unfassbar guten Bullshit-Detektor. Also wenn da irgendwas gecheatet wird, die erkennen das, weil die halt vom Job her einfach sehr analytisch unterwegs sein müssen, sonst würden sie das nicht tun, was tun. Und ich glaube, das macht halt einfach den Unterschied, warum die das halt sehr schnell erkennen.
Hast du da irgendwie einen Tipp, wenn du sagst, ich habe angefangen, mich selbst damit auseinanderzusetzen, wie man sich dem Thema nähern kann, was weiß ich, irgendwas lesen oder mit irgendwem sprechen oder irgendwelche ExpertInnen, die dir einfallen, die da eine Relevanz
haben? Also ich glaube, es gibt für jede dieser speziellen Zielgruppen gibt es wahrscheinlich Institutionen mittlerweile, die so, ich nenne es jetzt einmal Interessensvertretungen dafür sind, die diese Dinge auch mehr oder weniger transparent machen können. Das Beste ist in Wahrheit, jemanden aus dieser Zielgruppe sich einfach einzuladen und einfach so mal hinzusetzen und mit diesen Menschen zu reden. Ja, die können ja sprechen, ist ja nicht so, dass die nicht reden können. Ja? Aber einfach mal sagen, okay, was stört dich? Ja, was bringt dich mehr oder weniger zur Verzweiflung? Was ist für dich eigentlich etwas, was du das Wohlfühlen im Büro, ich meine, wir reden alle wieder über Back to Office, ja, bis zu einem gewissen Grad heute das auch für sehr sinnvoll. Ja. Ich habe meine Meinung da wieder ein bisschen revidiert, ich war so immer der New Work-Verfechter von Anfang an. Ich komme selber drauf und wir haben auch bei uns im Unternehmen, bei wir Developers jetzt wieder ein bisschen mehr Back to Office, mehr oder weniger von den Leuten, oder nicht verlangt, aber wir haben das mit ihnen ausdiskutiert und mittlerweile einen Weg gefunden, der das für alle Seiten sehr, sehr gut funktionieren hat.
Das finde ich gerade spannend, weil ich habe meine Meinung da auch ein wenig geändert, aber auch nur ein wenig. Ich glaube nach wie vor, dass unglaublich viel virtuell machbar ist und dennoch ist es natürlich gut für Identifikation, Engagement, Motivation und so weiter, aber auch um manchmal Dinge in einem Raum gemeinsam weiterzuentwickeln, die Leute in einem Raum zu haben. Aber wie macht ihr es bei euch ganz konkret? Gibt es eine Regelung? Hört sich jetzt nicht so an, sondern wie macht ihr das?
Bei uns hat es wirklich ein auch mittelfristig langer Dialog, also das hat wirklich auch eine Zeit gedauert. Wir haben einfach gesagt, was wir wollen, ist Collaboration. Also wir haben gesagt, wir leben auch davon, dass wir als Team unsere Köpfe zusammenstecken, dass wir Ideen auf den Tisch legen, dass Meinungen geäußert werden können. Und zwar so, dass man im Prinzip sagt, man plant es nicht jedes Mal als Meeting und hat dann im Prinzip eh alle beisammen, wurscht ob jetzt virtuell oder echt, sondern wir reden da über eine Idee und dann kommt jemand bei der Tür rein und hat auch eine Idee und dann legen sich drei Ideen übereinander und diese drei Ideen sind definitiv mehr als die zwei davor waren. Also das ist einfach Collaboration, so haben wir das jetzt einmal als Stichwort bezeichnet. Wir haben gesagt, wir wollen das, wir wünschen uns das und ich glaube, es geht bei Menschen bei diesem ganzen Back to Office nicht darum, dass sie nicht ins Büro kommen wollen oder dass sie definitiv nicht mit anderen Menschen zusammen sein wollen. Darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, was bei vielen Menschen das Gefühl wieder entsteht, oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin das Gefühl entsteht, ist, dass man ihnen dann nicht vertraut. Ja? Und dann kommt wieder dieser Kontrollzwang. Ja? Und den haben wir halt komplett weggelassen. Also es gibt bei uns auch keine Kontrolle. Wir sind in Österreich, ich glaube in Deutschland nicht anders, verpflichtet, Arbeitszeiten zu dokumentieren. Das machen wir. Wir taggen das dann auch, oder die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen taggen das dann auch mit Homeoffice oder ich bin im Büro. Aber das ist rein, um formal richtig zu agieren. Ansonsten hat sich nichts verändert und witzigerweise, jetzt hatte ich das eingespielt und ich würde jetzt mal so sagen, so grober Guess, die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier in Wien sind wahrscheinlich 3 Tage in der Woche jetzt im Büro. Aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen und das macht einen großen Unterschied.
Wie viele Leute seid ihr heute so Pi mal Daumen bei We Are Developers?
Also wir sind jetzt so knapp 45, würde ich jetzt einmal sagen, davon sind die Mitarbeiter in den Niederlanden sind quasi mehr oder weniger full remote. Die Mitarbeiter in Deutschland sind quasi auch sehr remote, weil die über Deutschland verteilt sitzen. In Wien haben wir halt den Vorteil, dass die Leute auch wirklich viele im Nahbereich von Wien auch da sind und die treffen sie dann auch mehr oder weniger hier im Office.
Wie ist überhaupt eure eigene Strategie so? Also wenn ich schaue, wie ihr so agiert, ihr habt eure große Konferenz, die im Sommer ja auch wieder stattfindet. Gibt es auch schon auf der Webseite erste Informationen zu. Dann habt ihr natürlich euer Herzstück, die Developer-Community. Ich weiß auch, dass ihr in der Community recht viel Austausch halt herstellt. Wie viele Leute sind überhaupt bei euch inzwischen in der Community?
Also wir haben im Prinzip, wir unterscheiden zwei Zahlen. Also wenn du sagst, so Profil Developer mit Profil, wo wir im Prinzip sehr, sehr viele Informationen von denen auch haben, die sind wirklich, ich nenne jetzt einmal so super aktive Mitglieder der Community, die immer wieder da sind und regelmäßig da sind. Das sind so knapp 180.000, würde ich jetzt einmal schätzen. Also die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, was so die Größenordnung wird sein. Die geht auch sukzessive in die Höhe. Wenn du dir anschaust, wie viele Unique Visitors wir haben, also es gibt so in Europa gibt es so knapp 6 Millionen Software-Developer und Developerinnen, die davon leben. Also wir erfassen die Zahl, erfasst die, die beruflich damit Geld verdienen, sagen wir es jetzt einmal so. Und wir haben so ein Unique Visitors im Schnitt pro Jahr von 1,5 Millionen. Also so jeden vierten von denen erreichen wir so mindestens einmal im Jahr, indem man sich irgendein Content von uns mehr oder weniger holt, irgendwo bei uns auftaucht, sich für irgendein Thema interessiert, das wir halt gerade behandeln. Und die Zahl steigt von Jahr zu Jahr, also das geht massiv nach oben. Und uns ist halt einfach wichtig, dass Developer und Developerinnen einfach uns kennen und uns finden und wissen, okay, wenn es irgendwelche relevanten Themen gibt, dann behandeln wir die. Und die Jobplattform ist dann natürlich ein Teil davon, wo wir Unternehmen die Möglichkeit geben, sich damit mit den Kandidaten und Kandidatinnen in Verbindung zu bringen. Und die zweite Zielgruppe, die jetzt gerade wirklich auch mit einem neuen Produkt von uns, mit einem Membership-Produkt, das auf Developer-Marketing abzielt, ist halt, dass Unternehmen ihre Produkte und Lösungen auch in dieser Community mehr oder weniger vermarkten können. Also ich sage jetzt Cloud-Anbieter, Security-Anbieter, Mitarbeiter für Backup-Lösungen, weil Developer und Developerinnen arbeiten an Produkten und diese Produkte brauchen dann einmal ein Backup oder die brauchen dann einmal Security Add-on und diese Lösungen gibt es am Markt und da diese Verbindung herzustellen, ist für uns mindestens genauso wichtig.
Das ist ja eher, wenn ich das richtig verstehe, als Laie quasi, ist ja eher so eine Art inhaltliche Verbindung zwischen den Produkten und den Developern. Die werden die ja nicht kaufen selber, sondern es sind ja Produkte, die für Unternehmen gemacht sind, in der Regel B2B-Produkte, genau. Sondern es geht eher darum, lernen das Produkt kennen und dann läuft das halt über Knowledge-Transfer oder...
Ja, und ich glaube, dass da Developer und Developerinnen auch ganz stark als Ambassadore dann agieren, ja, indem sie dann sagen, okay, ich habe mich mit dieser Lösung beschäftigt. Und wenn ein Unternehmen dann sagt, bauen wir da eine Lösung, dann wird der Developer oder Developerin halt sagen, okay, es gibt 4 Cloud-Anbieter und ich habe mich mit 3 davon auseinandergesetzt, den finde ich am besten aus den und den Gründen. Also ich glaube, man kann die dann auch sehr stark als Ambassador, als Markenambassador mehr oder weniger einsetzen und verwenden, weil die natürlich dann sagen, okay, und ich glaube, kein Unternehmen wird sich gegen eine Plattformlösung entscheiden, wenn die Developer-Crew sagt, das ist die beste Lösung. Ja, wär nicht wirklich schlau. Ja,
im Prinzip. Aber das ist halt...
Ich kaufe was anderes ein. Ja, dann,
das ist cool. Ich meine, was man daraus entwickeln könnte, was ihr vermutlich dann auch vorhabt, ist so eine Art Ranking-Review-System halt, ne? Was sagen die Developer über die Produkte? Finde ich mega als Ansatz. Ja. Und die Developer könnten ja sogar im Einzelfall dann Influencer werden, die sich vielleicht sogar dafür bezahlen lassen. Who knows?
Ja. Also. Ja, ganz genau. Also so in die Richtung geht die Denkweise. Das ist auch jetzt ein bisschen daraus entstanden, muss man fairerweise sagen. Auch aus der Situation heraus, dass wir gesagt haben, okay, was passiert, wenn ich nenne es jetzt einmal die Marketing-Depression länger anhält, als wir das uns wünschen würden, dann bist du im Recruiting natürlich sehr, sehr abhängig davon, dass irgendwann einmal die Hiring-Freezes wieder aufgehoben werden. Und dann haben wir gesagt, okay, welche anderen Möglichkeiten und Märkte gibt es, wo diese Community wertvoll sein kann? Und ich glaube, gerade für das Thema Produkt und Product Placement und Product Marketing ist eine neue Schiene, die wir jetzt im Sommer begonnen haben, mehr oder weniger da aufzubauen. Und das ist gerade sehr, sehr erfolgreich und funktioniert auch sehr, sehr gut.
Ja, interessant. Kann man sich ja noch durchaus viel weiter gedacht vorstellen, als du es jetzt gerade anteaserst. Aber das sind wahrscheinlich eure Überlegungen im Hintergrund halt auch. Was ja auch naheliegend ist, wenn man bei euch auf der Community-Seite ist, dann steht da riesenfett Europe's Number One Developer Community. Ja. Mhm. Wann wird denn Europe ersetzt durch die Welt bei euch?
Naja, was die Konferenz betrifft, sieht wir
ja. Die ist ja schon weltweit.
Die größte Developer-Konferenz weltweit. Also, wenn man es wirklich auf Developer runterbricht, glaube ich, gibt es nichts mehr, was größer ist. Aber es geht auch gar nicht um Größe. Ich glaube, was uns viel wichtiger ist als die Größe und diese ultimative Zahl, immer die Nummer 1 zu sein, das steht zwar auf der Webseite, ist aber gar nicht so unser Anspruch. Unser Anspruch ist mehr, echt zu sein. Ich glaube, für uns zählt Loyalität und Echtheit und Verbundenheit mehr als, wie zu sagen, wir sind die Größten. Ja. Größe hat immer was Inflationäres. Wir wollen aber nicht inflationär sein, sondern wir wollen qualitativ sein. Ich wurde jetzt einmal in einem Interview gefragt, warum wir so eine hohe Loyalität haben. Und ich habe dann immer gesagt, ja, weil wir unsere Developer auch in Ruhe lassen. Ja. Und nicht unbedingt alles, was man monetarisieren kann, aus dem heraus monetarisieren wollen. Wir heißen wir Developers und wir denken und fühlen auch so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann musst halt hin und wieder mal Dinge auf die Seite legen, die du gerade nicht monetarisieren kannst und könntest. Aber für uns ist es halt wirklich wichtig, dass ich sage, da bleibt eine ernsthafte Beziehung übrig, die ehrlich ist und die auf Augenhöhe bleibt. Und wo wir aber dann auch wirklich oft Nein sagen müssen. Ja. Und wir sagen dann auch Nein. Ja. Mhm. Das ist für uns schon sehr wichtig, weil ich glaube, alles andere führt dazu, einen Kampf zu beginnen, den du gewinnen kannst. Ja. Und ich sage einmal, wenn wir jetzt die Frage, die wir sehr oft gestellt kriegen, dürfen wir in einer Datenbank herumsuchen? Ja. Das würden sich viele Kunden wünschen. Wird es bei uns nicht geben, weil wenn wir das tun würden, wäre man eigentlich nichts anderes wie ein zweites LinkedIn. Und da meine ich jetzt, das meine ich jetzt nicht böse gegenüber LinkedIn oder negativ. Die haben ihre Strategie, das so zu machen, und den Erfolg sieht man. Ja, also das ist einfach großartig, was da passiert. Wir haben halt eine andere Strategie gewählt und wir bleiben unserer Strategie da auch treu.
Ich finde, das kann man gar nicht genug betonen, weil das wäre ja so naheliegend, die Plattform zu öffnen und darüber zu monetarisieren, und wird kurzfristig sicherlich zu sehr schönen Zahlen bei euch führen. Mittelfristig könnte es natürlich euren ganzen Ansatz in Gefahr bringen, ne? Muss man auch sagen.
Genau. Ja, und das haben wir auch nicht vor. Und ich glaube, was wir sein wollen, ist so der Marktplatz, auf dem diese zwei Welten, Unternehmen und die Kandidaten und Kandidatinnen oder Talente sich begegnen können. Ich glaube, das ist das, was wir erreichen wollen. Und wir sorgen halt für Traffic, wir sorgen für Bewegung. Mich hat jetzt einmal jemand gefragt, was wir tun, der das überhaupt noch nicht von uns gehört hat. Das ist so wie eine Einkaufsstraße in Berlin, wo du sagst, okay, wir sorgen dafür, dass halt die Zielgruppe rauf und runter marschiert, und Unternehmen sind halt dann gefordert, ihre Schaufenster nicht zu gestalten, damit halt jemand reingeht und sagt, ich will mit dir in Kontakt treten. Das können wir Unternehmen auch nicht abnehmen, das sage ich ja immer wieder dazu. Es bleibt niemand stehen, weil da ein Jobbett hängt. Also jemand, der keinen Job sucht, den findet ein Jobbett halt auch nicht wirklich das Spannendste, was du ihm bieten kannst. Aber du kannst dich schon attraktiv machen und du kannst dich ins Gespräch bringen und du kannst dich auf die Bühne stellen und du kannst im Prinzip de facto kommunizieren anfangen, und über kurz oder lang führt es auch dazu, dass du Awareness kriegst und dass du Attraktivität gewinnst und dass du damit auch in Kontakt kommst.
Ja, super. Finde ich nach wie vor richtig klasse, und ist ja auch ein Grund mit, warum ich wirklich immer gerne dich und We Are Developers hier am Start habe, neben anderen Gründen. Letzte Frage aus zeitlichen Gründen in diesem Fall. Gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit, wo du drüber gestolpert bist, ne? Immer meine Inspirationsfrage. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Irgendwas gesehen, erlebt, gehört, wo du sagst, das hat mich nachdenklich gemacht, und das teile ich hier mal mit den Saatkorn-ZuhörerInnen.
Es war gar nichts, was mich inspiriert hat. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und das ist in Wahrheit so ein bisschen der europäische Umgang mit neuen Technologien und mit Dingen, die andere als Chance sehen und wir Europäer sofort immer als Bedrohung. Das beschäftigt mich gerade sehr. Also er ist halt ein gutes Beispiel dafür. Wo ich es halt einfach schade finde, dass wir in Europa halt wirklich, ich habe so das Gefühl, wir werden halt nur von Juristen mehr oder weniger gesteuert, kontrolliert und regiert. Ja. Und das neigt für mich halt immer, das turnt sofort in eine Richtung, verhindert man es einmal, dann schauen wir es uns an. Und ich glaube, so, was ich mir wünschen würde und was mir so ein bisschen fehlt, ist Chancendenken.
Das bringt uns eigentlich direkt zurück an den Anfang des Gesprächs, Stichwort Niederlande, wo offensichtlich diese Denkweise etwas anders ist, deutlich chancenorientierter, als wir das hier haben. Hey Rudi, wie immer, das hat total viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und We Are Developers ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin. Danke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast.
Danke dir. Vielen Dank.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.